Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, ich möchte Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums begrüßen. Heute mit dem Thema Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern, ein Wallfahrtspsalm. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Unzählige Juden pilgern diese Woche aus aller Welt nach Jerusalem. Wer nicht Freunde oder Verwandte in Jerusalem hat oder nicht schon vor vielen Wochen eine Unterkunft gebucht hat, wird jetzt wohl keine Chance mehr haben, in Jerusalem ein freies Zimmer zu finden. Am Montag haben mit Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, die jüdischen Herbstfeste begonnen und die Pilgerströme eingesetzt. Rosh Hashanah dauert 2 Tage lang. Dieses Fest wird immer 163 Tage nach dem Pessachfest gefeiert. Der wichtigste Brauch zu Rosh Hashanah ist das Blasen des Shofars. Das ist ein hohles Widerhorn, dessen Klang dazu ermahnen soll, sich im kommenden Jahr gottesfürchtig und moralisch korrekt zu verhalten. Die Gläubigen rechtfertigen sich am Neujahrstag vor Gott für ihr Handeln vom vergangenen Jahr und erneuern den Bund mit Gott für das kommende Jahr. Nach jüdischer Zeitrechnung sind wir übrigens seit Montag im Jahr 5776, seit der Erschaffung der Welt. An Rosh Hashanah wird nämlich der Geburtstag der Welt gefeiert. Den Abschluss der jüdischen Herbstfeste bildet Sukkot, das Laubhüttenfest. Es ist eines der 3 großen Wallfahrtsfeste im Judentum, an denen die Juden bis heute nach Jerusalem pilgern. Früher wurden beim Aufstieg nach Jerusalem die sogenannten Wallfahrtspsalmen gesungen, auf Hebräisch Shirei Ha-Ma'alot. Und um diese Wallfahrtspsalmen geht es in der heutigen Sendung, die ich gemeinsam mit Jürgen Sturm für Sie zusammengestellt habe. Jürgen sitzt jetzt übrigens neben mir und ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen. Danke, Jürgen, dass du heute dabei bist.
Ja, danke, Gisela, dass ich mit dir diese Sendung gestalten darf.
Seine Stimme ist Ihnen bestimmt schon aus meinen Sendungen vertraut, denn Jürgen hat sie uns schon oft zur Verfügung gestellt, um Texte oder Bibelstellen für uns zu lesen. Heute hat Jürgen für Sie das Thema christliche Wallfahrt recherchiert, ein Thema, zu dem er, wie er mir gesagt hat, einen starken persönlichen Bezug hat, da er selbst schon den Jakobspilgerweg gegangen ist. Außerdem hat Jürgen für Sie eine Auslegung des Psalms 122 vorbereitet, der als der typische Wallfahrtspsalm schlechthin bezeichnet wird und der mit den Worten beginnt, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Ich werde Ihre Aufmerksamkeit wie immer auf die jüdischen Wurzeln des Christentums lenken und Ihnen die jüdische Wallfahrt vorstellen und den jüdischen Zugang zu den Psalmen. Das Buch der Psalmen auf Hebräisch Tehillim finden wir im Tanach der hebräischen Bibel und im Alten Testament der christlichen Bibel. Im jüdischen Kanon steht das Psalmenbuch am Anfang des 3. und letzten Teils der Schriften der Tehillim. In unserer Bibel dagegen stehen die Psalmen vor den großen Propheten bei den Weisheits- bzw. Lehrbüchern und zwar an 2. Stelle hinter dem Buch Iob. Das Buch der Psalmen besteht aus 150 Psalmen, die in 5 Abschnitte eingeteilt sind. Die Psalmen spielen sowohl in der jüdischen wie auch in der christlichen Liturgie eine bedeutende Rolle und wurden vor allem in der Musik und der Literatur auch vielfach aufgegriffen und vertont. Die Psalmen 120 bis 134 bilden den Zyklus der Stufen- oder Wallfahrtslieder. Auf Hebräisch, ich habe es vorhin schon gesagt, heißen die Wallfahrtslieder Shirei Ha-Ma'alot. Und Ma'alot ist der Plural des hebräischen Wortes Ma'ala, was eben Stufe, Grad oder Heraufsteigen bedeutet. Also diese Psalmen kommen also deswegen zu ihrem Namen, weil sie gesungen wurden, als die Pilger zum Tempel hinaufgestiegen sind, als sie über die Stufen zum Tempel gegangen sind. In biblischer Zeit wurden die Psalmen zu allen großen Wallfahrtsfesten gesungen. Die großen Wallfahrtsfeste sind das Pessachfest, das Shavuotfest und das Sukkotfest. Auf dem Weg nach Jerusalem und vor allem auf den Stufen des Tempels haben die Pilger innegehalten, haben den Tempel bewundert, haben sich an der Gegenwart Gottes gefreut, haben sich darüber gefreut, dass sie nun angekommen sind und haben Gott mit Psalmen verherrlicht. In den Synagogen werden die Psalmen noch heute weltweit gelesen, oft in der jeweiligen Landessprache. Ihren besonderen Reiz entfalten die Psalmen, wenn sie in ihrer Ursprache, dem Hebräischen, gesungen werden oder auch wenn sie mit Instrumenten zum Klingen gebracht werden. Psalmen sind nämlich ursprünglich gesungene Gebete, deren Melodie und Rhythmus die Empfindungen des Beters widerspiegeln. Als Verfasser wird uns König David genannt, der die Psalmen 122, 124, 131 und 133 gedichtet hat. Und dann wird uns auch noch sein Sohn, der berühmte König Salomo, als Verfasser genannt. Er hat den Psalm 127 geschrieben. Von den verbleibenden 10 Liedern in diesem Zyklus der Wallfahrtslieder wissen wir leider nicht, wer sie geschrieben hat. Jeder Wallfahrtspsalm beginnt mit den Worten Shir Hamaalot, Lied der Stufen, haben wir schon gehört, heißt das. Und dann gibt es noch kleine Überschriften am Beginn der Psalmen und diese kleinen Überschriften enthalten Hinweise auf den Anlass des Psalms oder eventuell auch auf den Charakter der Musik, also etwa ob es ein Klagelied sein soll oder ein Loblied ist. Manchmal wird auch auf eine bestimmte Melodie verwiesen oder wir finden Angaben zur Verwendung bestimmter Musikinstrumente. Da alle 15 Psalmen die gleiche Überschrift tragen, ist klar, dass sie einen einheitlichen Zyklus bilden und dass eben ein besonderer Zusammenhang zwischen den Liedern besteht. Aus dem Talmud wissen wir, dass im Jerusalemer Tempel eine halbkreisförmige Treppe mit genau 15 Stufen vom Frauenbezirk hinauf in den Vorhof der Männer führte und man glaubt, dass levitische Priester während der Wallfahrtsfeste auf jeder einzelnen Treppenstufe zum Tempel je einen Psalm in einer immer wieder höheren Tonart angestimmt haben. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Ich habe fast 7 Jahre lang in Israel, in Emmaus, einer Niederlassung der Gemeinschaft der Seligpreisungen, gelebt und hatte die große Freude, dass ich einmal im Monat an einem jüdisch-christlichen Bibelteilen teilnehmen durfte. Monat für Monat ist Rabbi Barry aus Jerusalem zu uns gekommen und hat mit uns gemeinsam die Psalmen gelesen und studiert. Und immer wieder war ich an so einem Abend wirklich reich beschenkt und immer wieder war ich erstaunt darüber, dass die Sprache der Psalmen eine Sprache ist, in der sich Juden und Christen ganz leicht und völlig problemlos miteinander verständigen können. Die 150 Psalmen des Volkes Israel, die Jesus Christus auswendig betete, sind das zentrale Gebetbuch des Alten Bundes und der Kirche Jesu Christi. Die alten Texte sind von einzigartiger sprachlicher Kraft und inhaltlicher Schönheit. Hunderttausende Gläubige stimmen Tag für Tag auf der ganzen Welt in den Gesang dieser unvergleichlichen Gotteslieder ein. Papst Benedikt XVI. Hat im ersten Jahr seines Pontifikats die Kommentierung und Auslegung der gesamten Psalmen und Lieder der kirchlichen Stundenliturgie abgeschlossen, mit der sein Vorgänger Papst Johannes Paul II. Vor 5 Jahren begonnen hatte. Die genauen Informationen zu diesem Buch habe ich beim Hörerservice für Sie hinterlegt. Jürgen Sturm hat jetzt für Sie einen Auszug aus dieser schönen Meditation über die Psalmen vorbereitet.
Ja, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, auch ich möchte Sie jetzt noch mal ganz herzlich begrüßen und werde Ihnen jetzt einige Zitate aus dieser Botschaft der Psalmen vortragen. Darin schreibt Papst Johannes Paul II. Im apostolischen Schreiben Novo Millenio in Junte brachte ich den Wunsch zum Ausdruck, dass die Kirche sich immer mehr durch die Kunst des Gebetes auszeichne, indem sie es immer aufs Neue gleichsam von den Lippen des göttlichen Meisters abliest. Weiter hören wir: Auf diese Weise möchte ich alle ermuntern und ihnen helfen, mit den gleichen Worten Jesu zu beten, die seit Jahrtausenden im Gebet des Volkes Israel und der Kirche gegenwärtig sind. In den Psalmen finden sich das menschliche Wesen in seiner Gesamtheit wieder. Hierdurch soll aufgezeigt werden, wie die Psalmen, obwohl sie vor vielen Jahrhunderten für gläubige Juden geschrieben wurden, in das Gebet der Jünger Christi aufgenommen werden können. Vor allem wollen wir auf die Kirchenväter hören. Jene haben nämlich in tiefer geistiger Einsicht in Christus selbst und in der Fülle seines Geheimnisses den großen Schlüssel zur Deutung der Psalmen erkannt und darauf hingewiesen. Die Väter waren der festen Überzeugung, in den Psalmen ist von Christus die Rede. Ja, in der Tat bezog der auferstandene Jesus die Psalmen auf sich selbst, als er zu den Jüngern sagte, wir lesen es in Lukas Kapitel 24, 44, alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Überdies merkten die Väter an, dass in den Psalmen Christus angesprochen wird oder dass sogar er selbst spricht. Als sie dies sagten, dachten sie nicht nur an Jesus als Einzelperson, sondern an den ganzen Christus, den Christus Totus, der von Christus dem Haupt und von seinen Gliedern gebildet wird. So ergibt sich für den Christen die Möglichkeit, den Psalter im Licht des gesamten Geheimnisses Christi zu lesen. Und eben diese Sichtweise lässt auch die kirchliche Dimension hervortreten, die im gemeinschaftlichen Singen der Psalmen besonders deutlich wird. Somit wird auch verständlich, wie die Psalmen schon seit den ersten Jahrhunderten zum Gebet des Volkes Gottes geworden sind. Auch dank des gemeinsamen Gebets der Psalmen hat das christliche Bewusstsein erkannt und verstanden, dass man sich unmöglich an den im Himmel wohnenden Vater wenden kann, ohne eine wahrhafte Lebensgemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern auf der Erde. Doch nicht nur das. Indem sie sich aktiv der Gebetstradition der Juden anschlossen, lernten die Christen im Gebet von den Wundertaten Gottes sowohl bei der Erschaffung der Welt und der Menschheit als auch in der Geschichte Israels und der Kirche zu berichten. Das Buch der Psalmen bleibt jedenfalls eine unerschöpfliche Quelle des christlichen Gebets, und die Kirche wird sich weiterhin von ihnen inspirieren lassen.
Jerusalem ist für die Juden ein heiliger Ort. Auf dem Tempelberg in Jerusalem standen nacheinander zwei Tempel. Sie waren das größte Heiligtum der Juden. Beide Tempel wurden von Feinden der Juden zerstört. Der letzte von ihnen im Jahr 70 nach Christi Geburt. Solange es den Tempel in Jerusalem gab, pilgerten die Juden jährlich zu den drei großen Wallfahrtsfesten nach Jerusalem: Pessach, Schavot und Sukkot. Man machte sich auf nach Jerusalem, um am Tempel ein Ernteopfer zu bringen und sich vor Gott zu freuen, wie es die Tora, die jüdische Bibel, für jeden gläubigen Juden vorschreibt. Bis heute gibt es noch den Brauch, etwa beim Osterfest, beim Pessachfest, einander zu wünschen, dass man sich im nächsten Jahr in Jerusalem wieder sieht. Psalm 122, der im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht, berichtet uns von dieser Wallfahrt nach Jerusalem. Ich lese Ihnen ein paar Verse vor. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und festgefügt. Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen. Heute erinnert in Jerusalem nur noch die Westmauer an das zerstörte Heiligtum der Juden. Sie heißt auch Klagemauer und ist ein Rest der Grundmauer um den zweiten Tempel herum. Dorthin pilgern auch heute noch viele Juden, um Gott nahe zu sein. In der Zeit der jüdischen Herbstfeste, die eben am Montag begonnen haben mit dem Neujahrsfest, findet man in Jerusalem kaum eine Unterkunft. Die Festkultur des Judentums ist so alt wie seine heiligen Schriften. Die meisten Festtage wurden schon vor über 2000 Jahren beschrieben und werden bis heute begangen. Jedes Fest hat sein festes Datum im Jahresverlauf und wird nach einem genauen Plan gefeiert. Das ist schwieriger, als es klingt, denn der jüdische Kalender richtet sich nach Sonne und Mond. Zur Sicherheit werden außerhalb Israels die meisten Feste einen Tag länger gefeiert, damit man den richtigen Zeitpunkt auch wirklich erwischt. Ich übergebe nun an Jürgen, der für Sie Gedanken über die christliche Wallfahrt vorbereitet hat.
Ja, danke, liebe Gisela. Die klassischen Wallfahrtsorte des Christentums im Mittelalter waren Rom, Jerusalem und Santiago de Compostela. Und wie Frau Gisela Lösch schon angedeutet hatte, bin ich diesen Weg einmal von Wien aus nach Santiago gegangen im Jahr 2004. Und da möchte ich Ihnen so einige kleine Anekdoten zu berichten. Zum Ersten bin ich diesen Weg damals gegangen, wo ich in einer Lebenskrise war. Und da ist mir dieses Schriftwort, hat mich angesprochen: Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch dazugegeben werden. Wir lesen es in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Als ich dann meinen Pilgerpass hier in Österreich bei der Jakobsbruderschaft im Wienerwald abholte, sagte mir der Vorsitzende: Jürgen, wenn Sie diesen Weg gegangen sind, werden Sie als ein anderer Mensch zurückkommen, was ich auch nur bestätigen kann. Eine zweite wichtige Erfahrung war für mich, dass Gottesbegegnung zutiefst auch immer Menschenbegegnung ist. Ich hatte auf einem Zeltplatz im Freien gelegen und es begann langsam an zu regnen. Und in der Nacht kam dann der Aufseher von diesem Zeltplatz und gab mir zu verstehen, ich sollte in seinem Gerätehäuschen übernachten. Und das hat mich so tiefst berührt, dass ein fremder Mensch sich um mir Sorgen macht, dass ich nicht nass werde. Und ja. Drittens hat Gott mir auch auf diesem Weg die Gabe der Tränen wieder geschenkt. Ich habe so viel berührende Erfahrung gemacht. Und mein Herz war vorher so verhärtet gewesen, ich konnte wieder weinen und das hat einiges in mir gelöst. Nun möchte ich Ihnen aber noch andere Punkte zusammenstellen, habe ich Ihnen noch andere Punkte zusammengestellt über die christliche Wallfahrt. das Bedürfnis nach Zurücklassen von Altem und Verkrusteten und die Sehnsucht nach Weiterkommen und Vertiefung ist auch ein wichtiger Beweggrund. Ebenso die begründete Erwartung, dass Gott einen auf diesem Weg führen und erleuchten wird. Viele Menschen erleben vor ihrem Aufbruch bzw. ihrer Wallfahrt seelische, körperliche oder menschliche Not und so fassen sie den Entschluss, unter die Pilger zu gehen. Wie viele berührende Beispiele auch heutiger Menschen, sie bezeugen die wandelnde Kraft einer solchen Reise, deren Ziel jenes gelobte Land ist, das wir selber nicht genau kennen. Genau hier geschieht auch Wandlung, weil wir selber nicht wissen, wohin dieser Weg uns führt, sondern weil wir darauf vertrauen, dass Gott selber uns an jenen Ort führen wird, an dem unser ewiges Suchen nach Glück gestillt wird. Manche Menschen begeben sich auch auf einer Wallfahrt, weil sie damit ein Gelübde erfüllen. In einer großen Notsituation haben sie vor Gott ein Gelübde gemacht, dass sie bei der Erhörung ihrer flehentlichen Bitte einlösen werden. Die Frage ist, kann man mit Gott gleichsam einen Kuhhandel schließen? Ist das nicht unbiblisch? In Psalm 66, Vers 1 finden wir darauf eine Antwort. Der Psalmist sagt mit folgenden Worten: Ich komme mit Opfern in dein Haus. Ich erfülle dir meine Gelübde, die ich dir einst versprach, die dir mein Mund in der Not gelobte. Dies kann nicht bloß als alttestamentliches Gebären abgetan werden. Vielmehr ist hier die Dankbarkeit Gott gegenüber einer der wichtigen und legitimen Formen der Gottesverehrung überhaupt, die den Menschen in die unmittelbare und heilende Nähe Gottes führt. Eine weitere Form der Wallfahrt kann auch die Schuldbewältigung sein. Gerade heute in einer Zeit, in der Schuld, Fehler oder auch Sünden aus dem Bewusstsein verdrängt werden, ist dieser Aspekt höchst aktuell. Wer eine Wallfahrt macht, nimmt sich selber mit all seinen Stärken und Schwächen auf und stellt sich daher ganz persönlich und bewusst seiner Vergangenheit und uneingestandener Schuld, die er im Alltag oft verdrängt und weg erklärt hat. Da ist es doch befreiend, sich auf den Weg zu machen an einem Ort, an dem Güte und Heiligkeit, das Unheil und die Bosheit unsere Schuld heilen können. Wie viele Pilger und Pilgerinnen, die zu Fuß unterwegs zu einem Wallfahrtsort sind, haben schon diese Erfahrung gemacht. Mit jedem Schritt verändert sich die Gemütslage und der Seelenzustand. Manche, die sich schwer beladen auf den Weg machten, traten erlöst und federleicht ihren Heimweg an.
Ich möchte jetzt auch noch die Hörer von Radio Horeb und Radio Maria begrüßen, die erst später zu unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln hinzugekommen sind. Heute mit dem Thema Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Wir kommen nun zum Psalm 122, ein Wallfahrtslied David. Jerusalem, dieses Wort weckt gewaltige Ströme von Assoziationen in den Köpfen vieler Menschen. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Bereits seit David den ersten Tempel in Jerusalem errichtet hat, in den er die Bundeslade überführt hat, werden Wallfahrten zum Berg Zion durchgeführt. Auf oft beschwerlichen Wegen näherten und nähern sich die Pilger der Stadt, in der Erwartung, dort eine Begegnung mit Gott zu haben. Faszination ging in allen Zeiten von diesem Ort aus. Die Erwartungen der Pilger wurden manchmal mehr, manchmal weniger erfüllt. Ihre Erfahrungen wurden weitererzählt und oft auch festgehalten. Eines dieser Zeugnisse der Wallfahrt nach Jerusalem ist der Psalm 122, welcher dem Leser von den Gedanken des Pilgers und von dem Erleben des Weges nach Jerusalem berichtet. Darf ich dich bitten, Jürgen, dass du uns den Psalm einmal vorliest?
Ja, gern. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und fest gefügt. Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, die Throne des Hauses David. Er bittet für Jerusalem Frieden. Wer dich liebt, sei in dir geborgen. Friede wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit. Wegen meiner Brüder und Freunde will ich sagen, in dir sei Friede. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen.
Der Psalm 122 ist das typische Beispiel für einen Wallfahrtspsalm. Es ist das Lied eines einzelnen Sängers, eines einzelnen Pilgers, welcher Erinnerungen an seine Wallfahrt preisgibt und welcher für Jerusalem betet. In den Versen 1 und 2 wird von der Vorfreude zu Beginn der Wallfahrt gesprochen und von ihrem Ziel, nämlich der heiligen Stadt Jerusalem. Die Verse 3 und 5 sind dann stark zionistisch gefärbt. In diesen Versen setzt das Loblied auf die Stadt Jerusalem ein. Und schließlich mit den Versen 6 und 9 schließt das Lied mit Wünschen und Segenssprüchen. Und diese Segenssprüche gelten sowohl den Menschen, die Jerusalem lieben, als auch der Stadt selbst. Von Jerusalem wird gesagt, dass sie die Stadt ist, in der der Herr seine Wohnung hat. Allein diese Tatsache gibt dem Pilger Anlass, sich mit der Stadt verbunden zu fühlen. Zugleich kann man aber die Freude, welche bei der Wallfahrt und besonders beim Erreichen des Zieles empfunden wird, erkennen. Jerusalem wird als starke, festgebaute Stadt beschrieben. Und sicher ist es die Nähe Gottes, die diesen Eindruck von Stärke und Schutz verleiht. Die Begegnung mit Jerusalem ist eine Begegnung mit Gott. Shalom. Dieser Begriff steht im Mittelpunkt der Bitten und Wünsche des Psalmisten für seine Stadt Jerusalem. Die Wurzel des Wortes Shalom bedeutet genug haben, wohlbehalten sein. Shalom ist im Alten Testament 237 Mal zu finden. In der Regel wird es mit Friede oder Glück übersetzt, oft auch mit Ganzheit. Ganzheit und zwar im Gegensatz zu Krieg, Feindschaft und Unglück. Krieg, Feindschaft und Unglück kann man als nicht ganz sein verstehen. Als zerrissen sein, gespalten sein, zerstört sein. Shalom bedeutet ganz sein, heil sein. In Jerusalem, Jerusalem, steckt übrigens dieselbe Wurzel wie im Wort Shalom. Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Dieser Friede, welcher der Stadt zugesprochen wurde, ist eine messianische Hoffnung.
Lassen wir jetzt nochmal Papst Benedikt zu Wort kommen bei der Auslegung des Psalm 122. Ich zitiere einige Sätze aus diesem Schreiben. Papst Benedikt sagt, wir haben also in Shalom eine Vorwegnahme des franziskanischen Grußes Pace e Bene. Wir alle haben ja auch ein bisschen einen franziskanischen Geist. Auch durch unseren jetzigen Papst Franziskus möchte ich dazu sagen. Der Psalm 122 ist ein Denkanstoß. Die Kirchenväter, Gregor der Große, schreibt dazu: In einem Bauwerk stützt ein Stein den anderen, denn man legt einen Stein auf den anderen, und wer einen anderen stützt, der wird ein andererseits auch von einem gestützt. Genauso wird jeder in der Heiligen Kirche gestützt und stützt den anderen. Die Nachbarn stützen sich gegenseitig und so entsteht mit ihrer Hilfe das Bauwerk der Liebe. Deshalb ermutigt der Apostel Paulus in Galater 6, Vers 29: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Hiermit unterstreicht er die Stärke dieses Gesetzes und sagt in Römer 13, Vers 10: Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Denn wenn ich mich nicht anstrenge, euch so anzunehmen, wie ihr seid, und wenn ihr euch nicht bemüht, mich so anzunehmen, wie ich bin, kann unter euch das Bauwerk der Liebe nicht entstehen, obwohl wir doch durch gegenseitige und geduldige Liebe verbunden sind. Zur Abrundung dieses Bildes ist nicht zu vergessen, dass es ein Fundament gibt, das das ganze Gewicht des Bauwerks trägt. Und das ist unser Erlöser, der ganz allein unsere Verhaltensweise erträgt. Und von ihm sagt der Apostel im 1. Korintherbrief 3, Vers 11: Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Somit trägt das Fundament die Steine und wird nicht von den Steinen getragen. Das heißt, unser Erlöser trägt die Last all unserer Sünden, aber in ihm war keine Sünde zu finden. Mit diesen Worten schon erklärt uns der heilige Papst Gregor der Große, welche konkrete Bedeutung der Psalm für unseren Lebenswandel hat. Er sagt uns, dass wir in der Kirche von heute ein wahres Jerusalem sein sollen, das heißt, ein Ort des Friedens, wo einer den anderen trägt, so wie wir beschaffen sind. Wir tragen einander in der freudigen Gewissheit, dass der Herr uns alle trägt. Damit wächst die Kirche als wahres Jerusalem, als Stätte des Friedens. Wir wollen aber auch zum Schluss beten für die Stadt Jerusalem, dass sie immer mehr ein Ort der Begegnung zwischen den Religionen und Völkern, dass sie wirklich ein Ort des Friedens sei.
Somit sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Ich melde mich wieder im Oktober bei Ihnen mit einer Sendung zum Thema Der Herr segne dich vom Zion her. Danke, Jürgen Sturm, für die gute Zusammenarbeit.
Danke auch dir, liebe Gisela, und danke auch den Hörern von Radio Horeb und von Radio Maria für ihr Zuhören. Danke.
Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.